Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Du hast uns da etwas geschickt, das auf den ersten Blick, ich sag mal, vielleicht etwas unscheinbar wirkt.
Mhm.
Kein großer Investigativreport, keine wissenschaftliche Studie, sondern etwas direkt aus dem Leben. Den Wertekodex für den Jugendfußball der SG Stuttgart West.
Genau, etwas sehr Konkretes.
Ja, das ist ein offizielles Dokument, Stand März 2025, und das legt sozusagen die Spielregeln abseits des Platzes fest. Für die Trainer, für die Spieler und, was hier oft am spannendsten ist, auch für die Eltern.
Definitiv.
Und unsere Mission hier ist es, gemeinsam mit dir zu verstehen, was eigentlich passiert, wenn ein Verein, der ja komplett auf Ehrenamt beruht, Erfolg ganz neu definiert.
Mhm.
Es geht also um die Frage, wie schafft man im Sport eine Umgebung, in der es um mehr geht als nur ums Gewinnen, sondern um Entwicklung, um Sicherheit und um Gemeinschaft. Schauen wir uns das mal genauer an.
Gerne.
Also direkt in der Präambel bin ich über einen Satz gestolpert, der, finde ich, eigentlich schon alles sagt. Der Verein sei eben kein Fitnessstudio, in dem man für eine Dienstleistung bezahlt.
Ja.
Sondern er basiert auf ehrenamtlichem Mitwirken.
Das ist schon eine Ansage, die sofort eine Linie in den Sand zieht.
Ja, und man muss sich klar machen, wie radikal das eigentlich ist. Im Grunde sagt der Verein jedem neuen Elternteil, willkommen in der Gemeinschaft, aber du bist hier nicht Kunde, sondern Teil des Teams.
Genau. Hier ist deine Schürze für den Grillstand. Und das etabliert von der ersten Sekunde an halt keine Konsumentenbeziehung, sondern eine Gemeinschaftsbeziehung, in der jeder eine Mitverantwortung hat. Das ist eine Hürde, klar, aber die schafft eine völlig andere Kultur.
Und diese Kultur, die wird dann sofort mit sehr hohen Werten aufgeladen. Der Kodex beruft sich ja direkt auf den DFB-Ethikkodex. Da wird nicht lange gefackelt.
Nein.
Keine Diskriminierung, egal wegen was. Geschlecht, Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung. Das Übliche, könnte man sagen. Aber hier wird es zum Fundament gemacht.
Und was ich daran faszinierend finde, das ist eben kein bloßes Lippenbekenntnis. Der Fußball wird hier ganz bewusst als Werkzeug verstanden, als Instrument für gesellschaftliche Teilhabe.
Ah, okay.
Der Platz wird zu einem Lernfeld, auf dem Akzeptanz und Teamgeist eingeübt werden sollen. Diese Formulierung, eine fußballerische Heimat für alle zu schaffen, dies hier wirklich wörtlich zu nehmen.
Ein geschützter Raum quasi.
Genau, ein geschützter Raum, in dem diese Werte wirklich gelebt werden können.
Wenn der Verein also keine Dienstleistung verkauft, sondern eine Heimat sein will, wie misst man dann überhaupt Erfolg? Ich bin über den Begriff nachhaltiger Erfolg gestolpert. Das ist ja so ein Modewort geworden.
Absolut.
Aber wie Sie es hier aufschlüsseln, hat das wirklich Hand und Fuß.
Genau, Sie brechen es auf drei Säulen herunter und das macht es greifbar. Säule 1. Ein attraktives Training, das ja nur durch die Ehrenamtlichen überhaupt existiert.
Klar.
Säule 2. Das sportliche Niveau. Man will sich also schon mit anderen messen. Der Leistungsaspekt wird nicht ignoriert. Aber dann kommt Säule 3 und die ist, glaube ich, entscheidend.
Und die wäre?
Das erlebte Gemeinschaftsgefühl, das explizit über den sportlichen Erfolg gestellt wird.
Und das führt ja dann direkt zur Persönlichkeitsentwicklung. An dem Punkt wurde es für mich richtig spannend, weil es so konkret wird. Es geht nicht nur um Fußballtechnik.
Nein, überhaupt nicht. Die Kinder sollen lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Pünktlichkeit ist da ein Punkt, aber auch für andere. Zum Beispiel als älterer Spieler, der dann zum Juniorentrainer wird.
Und hier ist der eigentliche Clou. Der Verein nutzt den Fußballplatz quasi als Trainingslager fürs Leben.
Mhm. Es geht nicht darum, dass ein Kind lernt, nicht zu faulen. Es geht darum, dass es lernt, seine Impulse zu kontrollieren und mit Frustration umzugehen. Im Kodex steht der Satz, wir gewinnen oder verlieren als Team.
Erfolg wird also bewusst entkoppelt vom reinen Ergebnis.
Ganz genau. Ein verlorenes Spiel kann trotzdem ein Erfolg sein, wenn man als Team zusammengewachsen ist.
Das klingt in der Theorie fantastisch. Ein unterstützendes Umfeld, in dem man aus Fehlern lernt, statt dafür, ich sag mal, niedergemacht zu werden. Aber ich stelle mir sofort die Praxis vor.
Ja.
Du hast das super talentierte Kind, das in die Bundesliga will, und direkt daneben das Kind, das nach der Schule einfach nur ein bisschen kicken will. Das muss doch ständig zu Konflikten führen. Wie geht der Verein denn mit diesem Spagat um?
Du sprichst den wunden Punkt an und der Kodex versteckt ihn gar nicht erst. Er nennt es die Spannung zwischen dem Leistungsgedanken und dem Freizeitgedanken.
Okay.
Auf der einen Seite wird klar gesagt, wer ehrgeizig ist, soll hier seine Fähigkeiten, Athletik, Technik, Taktik gezielt ausbauen können. Dafür gibt es die ersten Mannschaften, sowas wie B1 oder C1, in denen Leistung zählt.
Also eine klare Leistungsförderung.
Ja, es gibt sogar spezielle Förderprogramme wie die Integration von talentierten Mädchen in jungen Teams, um sie gezielt zu fördern.
Und auf der anderen Seite steht dann eben dieser Freizeitgedanke. Der Verein ist halt auch ein Breitensportangebot.
Genau.
Es geht um Fitness, um Ausgleich zur Schule und vor allem um den Spaß am Spiel. Im Kodex steht der Satz, es soll die Möglichkeit geben, ohne Leistungsdruck den Spaß am Fußball aus- und erleben zu können.
Und das sind ja eigentlich zwei völlig unterschiedliche Welten.
Auf demselben Platz.
Auf demselben Platz. Und genau das zu managen wird als die besondere Herausforderung der Trainer bezeichnet. Das ist das Herzstück des Ganzen. Es verlangt von allen eine enorme Toleranz.
Vom Top-Talent.
Das vielleicht ungeduldig wird, wenn ein Mitspieler den Ball nicht stoppen kann. Und vom Freizeitkicker, der den Ehrgeiz der anderen akzeptieren muss. Eine Heimat für alle zu sein, bedeutet diesen Spagat jeden Tag im Training und im Spiel auszuhalten und zu gestalten. Das ist die eigentliche Kunst.
Um diese Kunst in die Praxis zu bringen, wird der Kodex dann ja sehr konkret mit Regeln für alle. Und was mir auffällt, ist dieser rote Faden der gegenseitigen Verantwortung. Niemand kann sich hier einfach nur bedienen lassen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Nehmen wir mal die Spieler. Von ihnen wird erwartet, dass sie pünktlich sind, sich per App an- und abmelden, aber eben auch,
dass sie mithelfen.
Genau, dass sie ganz selbstverständlich beim Auf- und Abbau der Tore und Hütchen helfen. Das ist kein Job für den Trainer allein, das ist Teamarbeit, bevor das Training überhaupt losgeht.
Gleichzeitig müssen die Trainer nicht nur ein gutes Training leiten, sondern auch Team-Events organisieren. Grillfeste, Ausflüge.
Sie sollen Vorbilder im Umgang mit Schiedsrichtern sein, was ja bekanntermaßen eine Herausforderung sein kann. Und sie sollen jedem Spieler ein offenes Ohr bieten. Das ist eine riesige Bandbreite an Aufgaben für einen unbezahlten Job.
Und dann kommen die Eltern ins Spiel, die diesen Kreislauf der Verantwortung schließen. Von ihnen wird nicht nur erwartet, dass sie am Spielfeldrand fair sind.
Und nicht den Schiri anpöbeln. Genau das. Sondern, dass sie ganz aktiv mithelfen. Bei Fahrdiensten, aber auch bei Vereinsdiensten wie dem Platzdienst oder dem Dienst in der Grillhütte. Der Verein macht klar, ohne eure aktive Mithilfe bricht dieses System zusammen.
Ich muss zugeben, als ich den Abschnitt über die Eltern gelesen habe, dachte ich erst, wow, das ist eine ganz schön lange Forderungsliste.
Verständlich.
Man soll Fahrdienste machen, am Grill stehen. Aber dann kam dieser eine Satz, der für mich die ganze Perspektive gedreht hat. Nämlich, dass das Engagement der Eltern explizit erwünscht ist, insbesondere als Elterntrainer-Du-Linien.
Genau. Das ist mehr als nur ein Aufruf zur Mithilfe. Das ist eine explizite Einladung zur Mitgestaltung. Der Verein sagt nicht nur, wir brauchen euch, sondern wir wollen euch und eure Kompetenzen.
Das ist ein enormer Vertrauensvorschuss.
Ja, und es unterstreicht diesen Gemeinschaftsgedanken perfekt. Es ist der Versuch, die Eltern vom Spielfeldrand, wo sie oft nur passive und manchmal kritische Zuschauer sind, ins Zentrum des Vereinslebens zu holen.
Ein anderer Bereich, in dem es sehr konkret wird, ist der Fokus auf Fairness und Charakter. Da gibt es Regeln, die auf den ersten Blick vielleicht banal wirken.
Du meinst wahrscheinlich das mit dem Handschlag.
Ja, genau. Die Anweisung, die Trainer mit Handschlag oder Fistbump zu begrüßen.
Ja, das kann man belächeln, aber dahinter steckt ein wichtiger Gedanke. Es etabliert eine kleine, aber verlässliche Routine des Respekts.
Mhm.
Aber ernster gesprochen, der Kern liegt in der Schulung von Impulskontrolle. Die Regeln sagen klar, nach einem Foul entschuldigt man sich. Schiedsrichterentscheidungen werden akzeptiert, Punkt.
Und man revanchiert sich nicht.
Genau, man revanchiert sich nicht für ein unfaires Verhalten des Gegners. Jede dieser Regeln ist eine kleine Lektion darin, nicht dem ersten Impuls nachzugeben.
Es wird sogar darauf hingewiesen, dass die Spieler in Vereinskleidung den Verein repräsentieren. Das schafft ein Bewusstsein dafür, Teil von etwas Größerem zu sein.
Absolut. Und nirgends wird das deutlicher als im letzten Abschnitt des Kodex, der sich mit dem Kindeswohl beschäftigt. Das ist der heikelste, aber vielleicht wichtigste Teil.
Und auch hier ist die Detailtiefe wieder beeindruckend. Es gibt das Sechs-Augen-Prinzip, also möglichst nie mit einem Kind oder Jugendlichen allein sein.
Richtig.
Das Prinzip der offenen Tür. Es soll immer möglich sein, dass eine dritte Person dazukommt. Klare Regeln für Körperkontakt, für die Situation in der Umkleidekabine.
Und der entscheidende Punkt hier ist der doppelte Schutzzweck. In erster Linie geht es natürlich um den maximalen Schutz der Kinder vor jeder Form von Gewalt. Psychisch, physisch, sexualisiert.
Natürlich.
Aber gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, schützen diese glasklaren Regeln auch die Trainer und Betreuer selbst.
Ach so, ja.
Wenn alles transparent ist, wenn die Tür immer offen steht, dann können gar nicht erst falsche Verdächtigungen oder Gerüchte aufkommen. Das gibt den Ehrenamtlichen, die ja ihre Freizeit opfern, eine enorme Sicherheit.
Es geht sogar bis in den digitalen Raum. Keine privaten Geheimnisse mit den Kindern, auch nicht über WhatsApp. Respekt vor dem Recht am eigenen Bild. Das zeigt, wie umfassend hier gedacht wurde.
Richtig. Diese Regeln sind kein Ausdruck von Misstrauen, wie man vielleicht annehmen könnte. Sie sind Ausdruck von maximaler Verantwortung und Professionalität in einem ehrenamtlichen Rahmen. Der Verein schafft hier eine Kultur der Achtsamkeit.
Wenn wir das alles zusammennehmen, ist dieser Kodex so viel mehr als eine Hausordnung. Er ist der Bauplan für eine Gemeinschaft, die den Sport nutzt, um junge Menschen auf das Leben vorzubereiten.
Ja.
Es ist der Versuch, auf dem Fußballplatz einen Mikrokosmos zu schaffen, in dem Fairness, Verantwortung und Respekt die Währung sind.
Und für dich als Zuhörer ist dieses Dokument, glaube ich, ein faszinierendes Beispiel dafür, wie eine Organisation ihre Werte nicht nur in eine Präambel schreibt,
sondern sie auch lebt. Oder es zumindest versucht.
Genau. Sondern sie in ganz konkrete, alltägliche und überprüfbare Verhaltensweisen für jeden Einzelnen übersetzt. Vom 8-jährigen Spieler, der lernt, dem Schiedsrichter nicht zu widersprechen, bis zu den Eltern, die lernen, dass sie Teil des Ganzen sind. Das ist ein Modell, das weit über den Sport hinaus Inspiration bieten kann.
Absolut. Und damit kommen wir zu unserem finalen Gedanken für dich. Dieser Kodex beschreibt eine ideale Welt. Eine Gemeinschaft, in der alle an einem Strang ziehen und hohe moralische Standards leben.
Mhm.
Die Frage, die während des ganzen Lesens in meinem Kopf war und die auch jetzt noch bleibt, ist: Was passiert, wenn diese idealisierte Welt auf die Realität prallt? Wie stellt ein Verein sicher, dass diese hohen Ideale nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch im hitzigen Alltag von unbezahlten Freiwilligen gelebt werden? An einem kalten Novembermorgen, nach einer ungerechten Schiedsrichterentscheidung, bei einer 0-5-Niederlage oder bei einem Streit zwischen ehrgeizigen Eltern am Spielfeldrand. Das ist die eigentliche, die tägliche Herausforderung.